Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Herr Jesus Christus, danke, dass du da bist, dass du in unserer Mitte bist, dass du wirkst und handelst. Segne du jetzt Reden und Hören. Amen. Wir hören zunächst auf den Predigttext. Sie können ihn auch auf der Wand mitverfolgen. Er steht beim Evangelium des Johannes in Kapitel 5, Abvers 1. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber Sabbat an diesem Tag. Da sprachen die Juden zu dem, der geheilt worden war: Heute ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, dein Bett zu tragen. Er aber antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir: Nimm dein Bett und geh hin. Sie fragten ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat: Nimm dein Bett und geh hin? Der aber geheilt worden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war fortgegangen, da so viel Volk an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Darum trachteten die Juden noch mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater, und machte sich selbst Gott gleich. Soweit das Wort Gottes. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder und in Christus, liebe Freunde, 38 Jahre hatte der Mann schon seine Krankheit. 38 Jahre war er gefesselt an sein Liegebett mit schwerer Körperbehinderung, abgeschnitten von allen Möglichkeiten des gesellschaftlichen Lebens. Heute ist ja das Wort Inklusion sehr in aller Munde oder es hat eine große Bedeutung gewonnen. Inklusion, das bedeutet in unserer Gesellschaft die selbstbestimmte Teilhabe Behinderter am gesellschaftlichen Leben. Sowas war natürlich damals kein Thema. 38 Jahre lebte dieser Mensch buchstäblich am Boden. Deswegen habe ich den Titel genannt, 38 Jahre am Boden. Kein Rollstuhl, kein behindertengerechter Arbeitsplatz, auch sonst keine sinnvolle Beschäftigung, kein Familienleben. Denken wir mal 38 Jahre zurück. Von uns sind ja noch nicht alle 38 Jahre, aber auch die, die jünger sind, haben bestimmt schon viel erlebt in den vergangenen Jahren. Was war vor 38 Jahren? Da war das Jahr 1981. Helmut Schmidt war Bundeskanzler, Karl Carstens Bundespräsident. Erst 8 Jahre danach war der Mauerfall. Was hast du, was habt ihr in den letzten 38 oder weniger Jahren, wenn ihr jünger seid, alles erlebt? Was konntet ihr machen, wenn ich an mich zurückdenke? Vor 38 Jahren, da stand ich ein Jahr vor dem Abitur. Nach dem Schulabschluss folgten Zivildienst im Krankenhaus in Schwabach, Studienjahre, Jüngerschaftsschule mit einem mehrwöchigen Einsatz auf den Philippinen, seither über 25 Jahre Berufsalltag mit einem größeren Wechsel, Heirat, Gründung einer Familie, 2 Kinder, ehrenamtliches Engagement in der Gemeinde und in anderen Bereichen, schöne Urlaubsreisen, einschließlich Rundreise in Israel und so weiter und so fort. Da steckt in 38 Jahren. Und dieser Mann, er war 38 Jahre nur am Boden, nur da liegen. Was genau seine Krankheit war, das erfahren wir übrigens gar nicht. Es ist aber offensichtlich, dass er nicht laufen konnte, zumindest nicht aus eigener Kraft laufen konnte. In manchen Bibelausgaben oder Kommentaren steht die Geschichte entsprechend unter der Überschrift Heilung eines Gelähmten. Aber das Wort gelähmt kommt in unserem Bibeltext überhaupt nicht vor. Und überhaupt erfahren wir über diesen Menschen ansonsten so gut wie nichts. Wir erfahren auch nicht, wie lange er zum Beispiel an dieser Stelle am Teich Bethesda schon war, wo Jesus ihn vorfindet. Es kann sein, dass er erst relativ kurz war. Aus dem weiteren Verlauf des Textes wissen wir, zeitlang muss er schon da gewesen sein. Aber wir wissen nicht, ob es ein Jahr war, 30 Jahre, 35 Jahre. Erfahren wir alles nicht. Wir wissen auch nicht, wie er dort hingekommen war oder wie er dort versorgt wurde oder mit wem er Kontakt hatte. Aber da lag er nun in einer der Säulenhallen am Teich Bethesda in Jerusalem. Und es war übrigens eine ganz imposante Anlage, die war etwa so groß wie ein heutiges Fußballfeld und die diente wohl für kultische Reinigungsbäder, für sogenannte Mikwen. Wenn man heutzutage so alte Synagogen findet, da ist es ja so eine Sensation, wenn man so eine Mikwa findet. Und Bibelforscher meinen, dass dieser Teich Bethesda als Mikwa gedient hat oder dass es mehrere Mikwen waren. Und diese Anlage, die lag nicht weit vom Tempel, den hatte ja der König Herodes ganz gewaltig, ganz imposant ausgebaut. Und der König Herodes, der hat nicht gekleckert, sondern geglotzt. Dann hat er gedacht, da baue ich dann nebendran auch mal riesige Säulenhallen an diesem Teich Bethesda. Und es war ein ganz wunderbarer Schmuckbau. Da gibt es jetzt auch Modelle davon. Da kann man nochmal das nächste Bild zeigen. Genau, man sieht im Hintergrund den Tempel. Es war also so, da waren eben außenrum die Säulenhallen. In der Mitte waren die Wasserbecken, dieser sogenannte Teich. Das war eben kein Weiher, das waren eben wirklich so richtige Wasserbecken. Die waren durch eine Zwischenwand getrennt. Das war wiederum auch eine der Hallen. Und da gab es dann auch ganz breite Treppen. Da konnten dann viele Pilger gleichzeitig und schnell in diese Reinigungsbäder hineingehen, wenn die auf dem Weg zum Tempel waren, an so großen Festen. Da waren ja ganz viele Menschen unterwegs und da konnte man so richtige Massenabfertigung sozusagen machen an diesen breiten Treppen. Dann konnten die Leute gereinigt in den Tempel gehen. Die Hallen, die waren so etwa 8,50 Meter hoch und der Teich war bis zu 13 Meter tief. Also das hatte schon ganz schöne Ausmaße. Und diese Hallen, die hat man übrigens vor nicht allzu langer Zeit gefunden. Und früher im 19. Jahrhundert, da haben Bibelkritiker gemeint, ja, diese Hallen, die, von denen der Johannes schreibt, die hat es ja gar nicht gegeben. Man muss das alles nur symbolisch verstehen. Aber ab 1888 sind dann Archäologen schrittweise auf Überreste gestoßen, die dort an dieser Stelle waren. Also nach diesen Säulenhallen wurde noch mehr gebaut. Da gab es auch noch eine römische Bäder. Anlage und später dann noch Kreuzfahrerkirchen und man hat Schritt für Schritt dann diese Schichten freigelegt, bis man dann tatsächlich auf die Überreste von dem Teich Bethesda gestoßen ist. Das ist hier so ein Bild von, was man da vorfinden kann, da in der Nähe des früheren Tempels, dort wo heute eben auch noch der Tempelberg ist mit dem Felsendom. Also auch die Archäologie hat ganz klar das bestätigt, was der Apostel Johannes uns in seinem Evangelium geschrieben hat. Aber es war eine imposante Anlage, aber sie hat viel menschliches Elend in sich geborgen. In weiten Teilen scheint sie sowas wie ein Hospital gewesen zu sein oder eine Behindertenanstalt. In den gewaltigen Hallen hatten sich anscheinend die ganzen Kranken und Körperbehinderten gesammelt, die sonst keine Betreuung oder Versorgung hatten. Am Ende von Vers 2 steht, dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Sonst erfahren wir da auch nichts darüber, wieso der Alltag der Kranken sich abgespielt hat, was sie dort erlebt haben. Bethesda heißt ja Haus der Barmherzigkeit. Und wir erfahren jetzt auch nicht, ob sie oder inwieweit die Menschen dort Barmherzigkeit erfuhren. Also sicher ist, irgendwie müssen sie ja dort mit dem Notwendigsten versorgt worden sein. Davon gehe ich aus. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass der Tempelpersonal abgestellt worden ist, um die Leute zu pflegen. Aber da erfahren wir nichts. Im Übrigen auch in der Literatur, ich habe mal ein bisschen versucht, da nachzulesen, erfährt man da so gut wie nichts drüber. Und wir erfahren auch nicht, ob sie da irgendwie pflegerische Fürsorge erfahren hatten. Aber zumindest war es relativ wenig für heutige Verhältnisse. Aber viele haben ganz offensichtlich an dieser Stelle speziell auf Heilung gehofft. Und was diese Hoffnung war, das deutet unser Gelähmter im Gespräch mit Jesus an. Er sagt nämlich in Vers 7, wenn das Wasser sich bewegt, so steigt ein anderer vor mir hinein. Ich lese nochmal. Wenn das Wasser sich bewegt, so steigt ein anderer vor mir hinein. Was steckt denn da dahinter? Also es war wohl anscheinend so, und das kann man sicherlich auch jetzt naturwissenschaftlich ein Stück weit erklären. Ich möchte nicht alles, was in der Bibel steht, naturwissenschaftlich erklären, das kann man auch nicht. Aber ich denke, an diesem Punkt ist es legitim und ich werde später auch deutlich machen, warum das so ist. Es war wohl so, dass sich das Wasser tatsächlich von Zeit zu Zeit aufgewallt hat. Das könnte zum Beispiel dadurch verursacht worden sein, dass nach starken Regenfällen der obere Teich sich anfüllte. Man sieht ja, da war ein oberer Teich, dann ist das Wasser runtergelaufen und dann ist eben da eine starke Wasserbewegung in dem unteren Teil entstanden. Und daraus hatte sich dann ein Volksglauben herausgebildet, dass dieses Aufwallen des Wassers heilende Wirkung hat für den, der als erstes dort hineinsteigt. Und dann war es so, in späteren Handschriften wurde diese Auffassung, dieser Volksglauben in den Text des Johannesevangeliums eingefügt. Man kann auch sagen, hineingemogelt. Und zwar zwischen Vers 3 und 4. Und dort haben spätere Abschreiber des Johannesevangeliums folgenden Satz geschrieben. Zur Erinnerung, in Johannes selber, der Evangelist, das was die Bibel ist, hat in Vers 3 von den Kranken, Blinden, Lahmen, Ausgezehrten geschrieben, die in den Hallen dalagen. Und jetzt kommt diese Hinzufügung, die findet sich, wie gesagt, erst in späteren Handschriften, das ist noch nicht die Bibel. Also diese ganzen Behinderten und Kranken, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Ein Engel stieg nämlich von Zeit zu Zeit herab in den Teich und rührte das Wasser auf. Wer nun als erster hineinstieg nach der Aufrührung des Wassers, wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch immer behaftet war. Ein späterer Zusatz gehört nicht zur Bibel. Es ist nicht das inspirierte oder vom Geist Gottes eingegebene Wort Gottes. Es kann sein, dass das stimmt, aber es muss nicht sein, dass das wahr ist. Und ich bin überzeugt, dass es da in diesen Säulenhallen übernatürliche Heilungen gibt. Gott wirkt ständig. Das gibt es auch heute. Ich glaube auch, dass es an heutigen Wallfahrtsorten Heilungen gibt. Ich bin auch überzeugt, dass Menschen unter uns sind, die von Gott Heilung erfahren haben. Aber diese Geschichte mit dem zeitweise herabsteigenden Engel ist doch etwas merkwürdig. Und sie steht, wie gesagt, nicht in der Bibel. Und meine persönliche Meinung ist dazu, irgendwie passt doch das nicht so ganz zu Gottes Charakter. Wenn das so wäre, wie es diese späteren Abschreiber sich ausgedacht haben oder hinzugefügt haben, wäre doch das so, dass da, wenn da Wasserbewegung ist, gibt es einen ganz unbarmherzigen Wettlauf. Wer dann die stärksten Ellenbogen hat und die anderen wegstößt, der wird dann geheilt. Passt das zu Gottes Charakter? Also ich habe da so meine Skepsis. Wir können uns gerne darüber im Nachhinein unterhalten. Jedenfalls, es gab wohl Heilungen und es gab Wasserbewegungen und die Leute haben an dieser Stelle auf Heilung gehofft. Und wie auch immer, dieser Kranke nun, der seit 38 Jahren schwer behindert war, der hatte keine Aussicht auf eine bessere Zukunft. Und da kommt nun einer, der genau ihn in dieser Menge von Notleidenden da liegen sieht. Jesus. Jesus sieht genau diesen einen Menschen. Wir lesen zuvor Vers 5, es war aber dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. In der Menge von Leuten nimmt Jesus diesen Mann, der am Boden liegt, als Menschen wahr, als Person mit Bedürfnissen, Gefühlen, Sehnsüchten, aber auch als Menschen mit seinen Möglichkeiten. Vielleicht bist auch du gerade in einer schweren Situation. Dann sieht Jesus dich genauso mit deinen Bedürfnissen und mit deinen Möglichkeiten. Aber Jesus zwingt den Menschen seine Möglichkeiten nicht gleich auf. Er fragt ihn zunächst, willst du gesund werden? Vers 6. Willst du gesund werden? Ist das nicht eigentlich eine seltsame Frage? Ist das nicht logisch, dass der Mann gesund werden will? Der führt jetzt seit 38 Jahren ein tristes, ereignisloses Leben, vegetiert er so vor sich hin unter lauter schweren Fällen. Das war ja auch nicht besonders angenehm. Die anderen waren auch krank, auch alles Leute, die da auf Heilung hofften. Der hatte keinen Förderer, keine Leute, die alles dafür einsetzen, dass er wieder gesund wurde. Und so entgegnet der Mann, ganz logisch: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Zur Krankheit kam noch die Isolation, zumindest die empfundene Isolation, das Gefühl, im Stich gelassen zu werden. Herr, ich habe keinen Menschen. Da gibt es immer einen anderen, der schneller ist wie ich. Für andere gibt es Hoffnung, aber für mich nicht. Wie geht es manchen Menschen heute? Wie geht es vielleicht dir? Gibt es nicht auch Situationen, wo wir empfinden, ja, da ist immer einer vor mir. Ich habe mich jetzt schon 50 Mal beworben, 50 Bewerbungen geschrieben. Alle haben gesagt, ja, das passt, super, schön, gute Ausbildung. Aber da war immer einer, der vor mir die Stelle bekommen hat. Oder vielleicht der Single, der unglücklich verliebt ist. Und dann sagt er, da ist immer der eine, der war schon da. Jetzt habe ich mich in die Frau verliebt, habe ich gedacht, die wäre was für mich. Da ist immer der eine, der war schneller wie ich dran. Keiner steht mir zur Seite, wenn es drauf ankommt. Die anderen, die haben Beziehungen. Ja, der eine, der Müller, der Huber, der kennt ihn in der Firma, der ist reingekommen. Ich war genauso gut, aber da war keiner, der sich für mich eingesetzt hat. Also von diesen Menschen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, da wissen wir so gut wie nichts. Wir wissen auch zum Beispiel nicht, ob er noch Angehörige hatte. Vielleicht kamen da ab und zu mal Verwandte zu ihm. Aber er sagt, wenn es darauf ankommt, dann ist keiner da. Geht es dir auch manchmal so? Ich habe keine Menschen. Oder wenn es darauf ankommt, habe ich keinen. Und bei manchen Leuten scheint es ja auch so, dass sie sich in ihrem Selbstmitleid sich ganz wohlfühlen. Da möchte ich dir sagen, wenn du gerade in so einem Selbstmitleid steckst, dann lass es los. Das bringt nichts. Das ist nicht nach Gottes Willen. Schau auf Jesus. Jesus sieht dich mit deinen Bedürfnissen und mit deinen Möglichkeiten. Lass dich von Jesus ansprechen. Von dem Kranken in der Geschichte, da wissen wir im Übrigen gar nicht, ob er nun Selbstmitleid hatte. Denn was er gesagt hat, das war Realität. Es war so. Er hat gesagt, sinngemäß, meine Chancen, dass ich in das Wasser komme und gesund werde, sind, wenn ich von meinen bisherigen Erfahrungen ausgehe, gleich null. Das war tatsächlich so. Wenn er tatsächlich die Hoffnung hatte, nach der Bewegung des Wassers als Erster hineinzukommen, dann waren seine Chancen gleich null als Schwerkörperbehinderte. Da waren immer andere, die schneller da werden, die schneller da waren. Aber offensichtlich hatte dieser Mann doch noch den Wunsch, gesund zu werden. Er hatte noch den Willen, wieder am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Es hatte auch zwei Seiten. Gesellschaftliche Leben mit seinen Möglichkeiten, aber auch mit seinen Verpflichtungen. Wenn du am gesellschaftlichen Leben teilnimmst, dann hast du auch Verantwortung für dich und für andere. Aber warum muss ihn Jesus erst einmal fragen? Willst du gesund werden? Auch da können wir wieder nur spekulieren, was genau dahinter steht. Es gibt einen interessanten Aspekt. In Vers 14 sagt Jesus zu den Menschen, also weiterhin in unserem Text, sündige nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Auch hier wissen wir nicht, ob dieser Mensch wirklich früher einmal in schwere Sünde gefallen war. Es kann durchaus sein, dass es so war, dass er noch unter einer besonderen Schuld gelitten hat. Aber das muss jetzt sein, liebe Geschwister, liebe Freunde. In dieser Welt, die unter den Folgen des Sündenfalls leidet, können, und das wissen wir nur zu gut, auch moralisch gute Menschen Schlimmes erleiden und schwer krank werden. Da dürfen wir nie über jemanden urteilen. Manchmal kann Krankheit mit Sünde zusammenhängen. In anderen Fällen kann es auch umgekehrt sein, dass Menschen krank werden, weil sie so gottesfürchtig sind, dass sie geprüft werden. Aber wie auch immer, das Leben als Gesunder bietet eben faktisch mehr Möglichkeiten zum Sündigen als das Dahinsiechen auf dem Krankenbett. Natürlich, auch Leute am Krankenbett, die können sündigen. Die können ganz böse Gedanken haben, die können ganz böse Worte sprechen. Aber im Alltagsleben sind die Versuchungen natürlich viel größer. Da muss man sich dann wieder durchboxen, vorwärts kommen, seine Ellenbogen einsetzen. Diese Möglichkeit hatte der Mann zum Beispiel nicht, seinen Ellenbogen einzusetzen. Lügen oder Betrug hätten ihm nicht viel weitergeholfen. Und zum Beispiel auch die sexuellen Versuchungen sind natürlich viel größer für einen gesunden Menschen. Und Jesus weiß ganz genau, wenn er jetzt diesen Menschen ins Alltagsleben entlässt, dann werden auch die Möglichkeiten zum Sündigen größer. Für Jesus gilt eben nicht Hauptsache gesund. Er sagt, sündige nicht mehr. Das ist das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass du in der Verbindung mit Gott lebst, dass du nach seinen Geboten, dich nach seinem Willen ausrichtest. Und dann kommt noch ein weiterer Punkt hinzu. Genau in der Mitte unseres Predigttextes in Vers 9 nimmt unsere Geschichte nochmals eine Wende. Da heißt es, es war aber Sabbat an diesem Tag. Und die frommen Hüter des göttlichen Gesetzes, die Schriftgelehrten der damaligen Zeit, hatten ganz genau festgelegt, was man am Sabbat tun und nicht tun darf. Und sie hatten gesagt, am Sabbat ein Bett zu tragen darf man nicht, denn das ist Arbeit. Wenn also Jesus zu diesem Mann sagt, Vers 8, steh auf, nimm dein Bett und geh hin, dann mutet Jesus diesen Menschen zu, dass er in Konflikt gerät mit den frommen, mit den religiösen Autoritäten seiner Zeit. Und genau das ist passiert. Vers 10, da sprachen die Juden zu dem, der geheilt worden war, heute ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, dein Bett zu tragen. Aber warum fordert Jesus dann den Mann auf, sein Bett zu tragen? Das war natürlich kein Bett, wie es bei uns so in der Regel in den Schlafzimmern steht, sondern das war wohl eher so eine leichte Rollmatte, die man ohne weiteres tragen konnte. Warum soll dieser Mann im Namen Jesu die Gebote seiner Zeit übertreten? Schauen wir erst einmal auf die menschliche Ebene. Das ist jetzt ein bisschen Spekulation, so ein bisschen die menschliche, psychologische Ebene. Dieses Bett, diese Matte, die stand ja für die Krankheit dieses Mannes, für seine Not, für seine Isolation. 38 Jahre war diese Matte der Aufenthaltsort des Mannes. Und nun konnte er plötzlich aus dieser Not heraustreten. Sein Platz war jetzt nicht mehr am Boden. 38 Jahre am Boden. Das war jetzt vorbei. Das war jetzt nicht mehr das Krankenlager der Platz. Auch seine Matte hatte hier nichts mehr verloren. Jetzt musste er aber auch sein Leben wieder völlig neu ausrichten. Jetzt musste er wieder in die Gesellschaft gehen und Verantwortung übernehmen. Und da war es nur folgerichtig, dass er seine Matte nicht zurücklassen konnte. Aber natürlich geht es hier um mehr. Letztendlich hängt alles daran, wer Jesus ist. Wie kann sich Jesus das Recht nehmen, einfach die Gebote, die die Bibelkenner seiner Zeit für Gott gegeben, für notwendig hielten, zu übertreten? Wie kann er noch dazu jemand auffordern, diese Gebote zu übertreten? Schon mit der Heilung selber am Sabbat hatte Jesus aus Sicht der Gesetzeslehrer seiner Zeit gegen das Sabbatgebot verstoßen. Denn sie hatten ganz klar festgelegt, ärztliche Tätigkeit ist verboten, wenn keine Lebensgefahr besteht. Und offensichtlich bestand ja keine Lebensgefahr für diesen Mann, der lag schon 38 Jahre tot. Er lag schon 38 Jahre da. Da war keine Gefahr, dass er jetzt an diesem Tag sterben würde. Aber jetzt hat Jesus noch eins draufgesetzt, indem er dem Geheilten sagte, ihn aufforderte, sein Bett zu tragen. Und für die frommen Juden ist klar, dieses Verhalten kann nicht im Sinne Gottes sein. Aufschlussreich ist schon, was sie den Geheilten fragen, Vers 12. Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin? Hier hat Mensch einen ganz anderen Klang als zuvor. Wir hatten ja gehört, der Kranke wurde von Jesus als Mensch angesehen, mit seinen Möglichkeiten und Bedürfnissen. Ein Mensch, der Hilfe braucht, eine Person. Aber hier, wenn die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Text heißt die Juden, das meint hier natürlich die religiösen Autoritäten, die so im Sinne der Mehrheitsmeinung waren, wenn die das fragen, dann hat Mensch einen verächtlichen Beigeschmack. Wenn einer am Sabbat heilt und einen anderen auffordert, diese Matte zu tragen, dann kann er nicht im göttlichen Auftrag handeln. Dann ist es einfach menschliche Anmaßung, die sich über Gottes Ordnung hinwegsetzt. Einer, der sich gegen die Regularien stellte, auf die sie sich verständigt hatten, der sich damit nicht in die Reihen der etablierten Schriftgelehrten einfügte, der konnte nicht recht haben. Das ist doch nur ein Mensch und noch dazu ein ganz gefährlicher. Und am Ende bleibt der blanke Hass gegen Jesus. Darum trachteten die Juden noch mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Ich habe gerade gesagt, das Entscheidende ist, wer ist Jesus? Und diese Leute, diese frommen Juden wollten nicht wahrhaben, dass Jesus eben doch der Sohn Gottes ist. Und dass er damit, wie aus den anderen Evangelien deutlich wird, wie Jesus von sich selber sagt, dass er wirklich der Herr über den Sabbat ist. Aber warum handelte Jesus so, dass er die Frommen gegen sich aufbrachte? Musste es wirklich sein, dass er am Sabbat heilte? Es gibt ja auch in den anderen Evangelien noch mehrere solcher Geschichten, in denen Jesus am Sabbat heilte und nach Ansicht seiner Gegner damit gegen Gottes Gebot verstieß. Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich möchte mir nicht anmaßen, dass ich jetzt da alles erklären konnte. Warum hat Jesus das getan? Das wissen wir nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht ins Letzte beurteilen, warum Jesus das im Einzelnen so gemacht hat. Und es würde jetzt auch natürlich den Rahmen der Predigt sprengen, wenn wir jetzt auch im Einzelnen das Sabbatgebot und diese ganze Sabbatfrage behandeln würden. Ich möchte mich auf das beschränken, was unser Predigttext hergeht. Und ein ganz entscheidender Punkt wird in unserem Predigttext deutlich. Es ist nämlich der Punkt, dass Jesus völlig in Übereinstimmung mit Gott handelte, mit seinem himmlischen Vater. Und Jesus hat sich auch nie gegen das Gesetz Gottes in seinem eigentlichen Sinn gestellt. Er hat sich nie gegen Gottes Gebote gestellt, sondern er hat sich nur gegen das gestellt, was die Frommen seiner Zeit daraus gemacht hatten. Und Jesus hat mit großer Sicherheit selbst am Sabbat von allen Alltagsarbeiten geruht. Er sagt in Vers 17, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Und einen Vers nach unserem Predigtext in Vers 19 wird es noch einmal erläutert, da sagt es Jesus ähnlich, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Jesus handelte in voller Übereinstimmung mit seinem göttlichen Vater. Gehen wir an den Anfang der Schöpfung zurück. Am siebten Tage ruhte Gott von seinen Schöpfungswerken. Da war die Erschaffung des Universums vollendet. Die Grundordnung des Lebens mit den ganzen Naturgesetzen, auch die Grundtypen des biologischen Lebens, davon bin ich persönlich überzeugt, auch im wörtlichen Sinn, die waren nach den 6 Tagen abgeschlossen. Die waren da. Aber ab dem 7. Tag muss Gott ja ständig die Schöpfung auch erhalten. Er muss dafür sorgen, dass die Naturgesetze aufrecht bleiben, dass das Universum funktioniert. Insofern ist Gott fortwährend damit beschäftigt, die Schöpfung zu erhalten und das Gute für die Menschen zu wirken. Nach dem Sündenfall ist es ganz wichtig. Gott wirkt fortwährend für uns, damit wir zu ihm zurückfinden, damit wir das Heil finden, das ewige Leben haben. Und wenn Gott fortwährend das Gute tut, dann kann Jesus auch nichts anderes machen. Er kann nichts anderes machen, als am Sabbat Gutes zu tun. Keine Alltagstätigkeiten, aber das Gute tun. Und so gab er auch dem Geheilten die Freiheit von unnötigen Regularien. Dieser Mann durfte am Sabbat die Matte tragen. Im Übrigen finde ich selber im Neuen Testament keine Regeln dafür, wie wir als Christen den Sonntag zu gestalten haben. Entscheidend ist, dass unser ganzes Leben zu Gottes Ehre gestaltet wird. Und das gilt natürlich besonders für den Sonntag. Aber es gibt keine Gebote am Sonntag, da müsst ihr Gottesdienst feiern von 10 Uhr bis 11.30 Uhr. Da müsst ihr immer da sein. Am Sonntag, da dürft ihr vor dem Gottesdienst auf keinen Fall bügeln. Ihr müsst aufpassen, einfaches Frühstück, Mittagessen, nicht so ausgedehnt, nicht so viel Arbeit. Nein, liebe Geschwister, liebe Freunde, da gibt es keine Regeln. Und da gibt es unterschiedliche Meinungen. Da gibt's Kinder zum Beispiel, die lernen am Sonntag noch für die Schule. Da finde ich nichts Verwerfliches dabei. Andere sagen, nein, am Sonntag mache ich das nicht. Der Sonntag gehört Gott. Da lerne ich nichts, ich vertraue es darauf. Ich gestehe, in unserer Familie ist es nicht so. Ich habe auch Segen erlebt, wenn unsere Kinder am Sonntag noch gelernt haben, weil es einfach notwendig ist. Wichtig ist, dass alles zur Ehre Gottes geschieht. Wir haben als Christen eine große Freiheit. Entscheidend ist, dass unser ganzes Leben Gott gehört. Aber wir dürfen uns auch nicht von unnötigen Regularien einfangen lassen oder binden lassen. Ich kann da gerne noch drüber, wir können gerne nach dem Gottesdienst auch noch drüber reden. Nach dem Neuen Testament ist der Tag, der Sonntag, der Tag, an dem wir Christen zusammenkommen, um Jesu Tod und Auferstehung zu feiern. Und aus dem Neuen Testament geht auch hervor, dass wir als Christen auch zu unseren Versammlungen gehen sollen. Aber sonst, ich kann in der Bibel nichts dazu finden. Hier dürfen wir uns in großer Freiheit von Gott leiden lassen. Und nochmals, entscheidend ist, dass alles zur Ehre Gottes geschieht. Nicht zur Selbstsucht oder zur Selbstverwirklichung, sondern zur Ehre Gottes. Zum Schluss möchte ich zusammenfassen, was wir mitnehmen können, was mir wichtig geworden ist. Das eine ist, Jesus wirkt auch jetzt. Er wirkt heute, er ist da, er wirkt unter uns. Er wirkt in Einheit mit dem himmlischen Vater und dem göttlichen Geist. Und da macht er ständig nur Gutes für uns. Er ist tätig, er sitzt zur Rechten Gottes und er betet für uns zu Gott. Und Jesus hat deine und meine Lebenssituation vollständig im Blick. Er will uns heil machen, konkret helfen. Was willst du, dass Jesus heute für dich tut? Gibt es da eine Sache? Ja, Jesus, da warte ich schon 5 Monate, 5 Jahre, 38 Jahre darauf. Jesus, ich will, dass du das für mich tust. Aber Jesus möchte auch, dass wir selbst die anderen und ihre Nöte im Blick haben. Jesus möchte ja durch uns handeln, wenn wir Christen sind. Was kann Jesus heute durch dich tun oder in dieser Woche? Und wenn wir an irgendeiner Sache festhängen, möchte er uns vielleicht zusprechen, aufzustehen, neue Schritte zu gehen. Was kann das für dich bedeuten, heute aufstehen, neue Schritte gehen, deine Matte mitzunehmen, dein Bett? Und wenn wir aufstehen und mit Jesus gehen, dann gibt Jesus uns nach 2 Seiten seine Leitplanken. Zur einen Seite hin sollen wir uns von der Sünde fernhalten. Sündige nicht mehr. Unser Leben soll nach Gottes Willen vollständig gestalten sein. Mein Leben gehört Jesus, wenn ich Christ bin und niemand anderem. Aber auf der anderen Seite sollen wir uns auch nicht von menschengemachten Regeln einengen lassen. Amen.